Genau, da steht es schon. Heute geht es um Epheser 5. Und ich starte mit der Frage, wie hat ein Christ zu sein? Ich höre. Ja, immer raus damit. Wie hat ein Christ zu sein?
Jesus folgen.
Jesus folgen. Okay.
Rücksichtsvoll.
Rücksichtsvoll. Milde und Sanftmut. Also euch fällt bestimmt noch mehr ein, ich breche mal ab. Ich bin mir sicher, ihr wisst noch viel mehr ganz tolle Sachen. Diese offene Frage an alle, können wir jetzt weiterdenken? Gibt es eindeutige Merkmale? Also wo wir sagen, das ist auf jeden Fall, das gehört zum Katalog oder das gehört in die Liste der Tugenden oder so. Die nächste Frage wäre von mir sofort, können wir die erfüllen? Und wenn wir sie schon hätten oder schon haben, gewisse Dinge, dann ist die Frage, woher kommen sie denn? Was ist denn der Ursprung davon? Mal abgesehen von diesen ganzen Sachen, die wir jetzt durchdenken können, auf die wir die vielleicht ein bisschen eingehen, will ich mal diese Frage, wie hat ein Christ zu sein, mal ein bisschen freundlicher stellen. Denn diese Frage, die fuchtelt ja schon mit der Rute. Wie hat ein Christ zu sein? Ich will fragen, welche Verhaltensweisen machen das Christsein aus? Welche Verhaltensweisen, welche Äußerungen meines Tuns sind zutiefst damit verwoben und von Natur aus verbunden, wenn ich zu Jesus gehöre? Was geht gar nicht anders eigentlich? Und ich will den tiefen Ernst entdecken, der in dieser Frage steckt. Also heute mal ganz, ganz ernst. Gut, starten wir freudig in den Text. Epheser 4, Vers 22 bis 24. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde. Was die alte Lebensweise angeht, habt ihr den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden selbst zugrunde richtet. Stattdessen werdet ihr durch den Geist eurer Gesinnung erneuert und habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Gut, also wir haben ja viele Hauptworte und das ist immer schwer zu verstehen, vor allem in diesen komplexen Texten, aber ich versuche es auseinander zu dröseln. Also es geht hier im Text an eine Gemeinde. Es ist jetzt nicht die Aufforderung an irgendwelche Heiden, mit der wir uns bewaffnen können und rausgehen und sagen, ihr müsst euch besser verhalten. Nein, es ist ein Text der Geschwister aneinander. Text für die Glaubensgeschwister füreinander. Ne? Die alte Lebensweise habt ihr abgelegt, also damit ist das klar. Es geht hier um den Geist eurer Gesinnung, der uns erneuert. Das klingt irgendwie doppelt gemoppelt, Geist und Gesinnung, aber es geht um den Geist Gottes, den wir suchen. Das ist unsere Gesinnung, dem wir nachfolgen. Das ist der Geist Gottes, von dem wir ausgehen, dass er uns erneuert. Dem setzen wir uns aus. Für den haben wir uns geöffnet. In der Taufe zum Beispiel. Heute geht es auch ein bisschen um die ganzen grundsätzlichen Dinge. In der Taufe werden wir versiegelt. So kommt es auch noch gleich. Jedenfalls sind Getaufte Neugemachte. Ein alter Mensch ist abgelegt, ein neuer wird angezogen, wie ein Kleid. Mit dem neuen Menschen angezogen, den Gott neu macht, sind wir nach der Art Gottes gestaltet. Ich versuche noch mehr Vokabeln zu finden, um es auszumalen. Wir werden Christus ähnlicher, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Wir folgen dem nach und werden mehr zu dem, dem wir nachfolgen. Das betrifft das ganze Leben, dieses Ausziehen und das Anziehen. Im alten Orient zu der Zeit hatte man als normaler Mensch ein Oberkleid. Das wurde maßgeschneidert, damit das auch gut passt, denn das hatte man immer an. Wenn man es irgendwo nachts auszog oder so, dann hatte man trotzdem das gleiche morgens wieder. Also man hatte nicht einen Schrank voll. Deswegen gibt es in der Antike auch keine Schränke. Also nicht in dem Sinne für Klamotten oder so. Außer im Königshaus vielleicht, da hatte vielleicht jemand noch was anderes. Aber das bedeutet, ein Kleidungsstück, das ist so, das durchzieht den ganzen Alltag und das ganze Leben. Das gehört zu mir, wie der Name an der Tür. Und wenn ich das ablege und was Neues bekomme, dann ist das was ganz Grundsätzliches. Ich werde neu gemacht. Die Kennzeichen davon sind, und das ist jetzt ganz zum Schluss, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Damit starten wir jetzt in das Tiefere ein, denn worum geht es bei diesen beiden Bereichen, Gerechtigkeit und Heiligkeit? Die Heiligkeit, das ist der Bereich, wo es darum geht, um meine Beziehung zu Gott. Und die Kennzeichen der Gerechtigkeit, das sind die Dinge, wo es um meine Beziehung zu den anderen Menschen geht in der Gemeinde. Und um diesen Bereich drehen sie jetzt die nächsten Verse. Und darum geht es heute, um die Kennzeichen, wie ich mich in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen, meinen Mitgeschwistern verhalte. Das ist jetzt in den nächsten Versen. Und diese Verse sind wie so eine Liste gegliedert. Wir haben dann einen schönen Aufbau. Das geht immer ganz ähnlich durch. Erst nennt er etwas Negatives, das stattdessen positiv gemacht werden soll. Es wird dann manchmal noch sogar weitergeführt oder überhöht. Und dann wird es manchmal noch begründet. Ganz wunderbar, können wir viel lernen. Kann man sich 10-mal durchlesen, immer noch was entdecken. Wir haben am Anfang jetzt den Bereich der Worte und Gedanken, wenn es darum geht, dass wir mit anderen Geschwistern zusammenkommen. Der Bereich der Worte und Gedanken. Legt darum die Falschheit ab, man kann auch sagen Lüge, und redet die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen, gebt dem Teufel keine Gelegenheit oder gebt ihm keinen Raum. Falschheit und Lüge schadet dir selber. Wenn du, und jetzt springen wir zu der Vorstellung von Paulus, der die Gemeinde erklärt als ein Leib Christi. Da sagt er, als er das zu Ende erklärt hat, wenn ein Teil davon, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ich Falschheit und Lüge benutze als Mittel des Miteinanders, dann wird es zu Schmerzen führen, zu Verletzungen und das schadet am Ende dir selbst, weil du Teil des Leibes Christi bist. Also das ist eigentlich leicht verständlich, da muss ich jetzt nicht weitergehen. Jeder versteht heutzutage, dass Lüge doof ist. Etwas schwieriger ist es beim Zorn. Der Zorn, ist hier meine Beobachtung, wird nicht von vornherein dem Teufel zugeschrieben. Wenn ihr zornig seid, Zorn, das passiert. Das gibt's. Es gibt gute Gründe für Zorn. Zorn ist eine Gefühlsregung. Ja? Das stelle ich auch nicht ab. Das kriege ich auch nicht so weg. Wir sind manchmal echt richtig sauer. Und dann raucht es, ja? dann kneift es im Magen. Der Zorn wird dem Teufel nicht zugeschrieben. Es ist ein Gefühl. Aber der Zorn soll uns nicht beherrschen. Denn es führt direkt in Richtung Sünde. Ich kann es auch gleich noch begründen. Wir sollen den Zorn beherrschen, denn dieser kann zu Taten führen, die wir später bereuen. Als Paradebeispiel für das, was ich gerade gesagt habe, finden wir in der Bibel im allerersten Buch Mose im Kapitel 4 die zweite Geschichte der Menschheit, die sich darum dreht, wie einer seinen Zorn nicht im Griff hat und seinen Bruder tötet. Ja, wenn wir den Zorn nicht eingrenzen, dann passieren Dinge, die wir nicht wollten. Deswegen sagt auch Gott dann später, nachdem der Bruder seinen anderen Bruder umgebracht hat, da sagt er, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt sich dein Gesicht, dann kannst du gerade ausgucken, der Zorn zieht es nach unten. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das sagt Gott zum Menschen. Herrsche mal über die Sünde. Können wir uns fragen, hey, wie passt das jetzt mit Jesus? Naja, Die Geschichte packt beim Zorn an, der nicht im Zaum gehalten wird. Das heißt, den Zorn müssen wir im Zaum halten. Und wir sind zornig. Das Grundproblem ist also nicht der Zorn an sich und dass wir das irgendwie abstellen sollten, sondern dass wir nicht darin stecken bleiben. Wenn ich abends im Bett liege und das Herz nicht still wird, weil ich zornig bin, auf irgendwas so richtig sauer, dann schlafe ich schlecht. Besser, ich suche mir Wege, mit meinem Zorn umzugehen. Ich will nicht, dass er in mir dauerhaft Raum gewinnt und Raum fasst. Darum gibt hier Paulus die Tipps: Gib dem Zorn nicht genug Zeit, sonst rutscht er von deinem Bauch ins Herz. Begrenze deinen Zorn zeitlich. Wenn es geht, kriegst du vor Sonnenuntergang noch hin, das irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und gib ihm keinen Raum, also eine räumliche Einschränkung in deinem Herzen, Herzensraum. Grenze den Zorn wenigstens ein, so gut es geht. Als Fazit für diesen Abschnitt, der sich damit beschäftigt, Bereich der Worte und Gedanken, die sich natürlich irgendwann auswirken werden im Miteinander, hab deine Worte und Gedanken so gut es geht im Griff. Ich will hier nicht überfordern, ja? Denn ich glaube, das wäre falsch. Wie hat ein Christ zu sein? So beantworten wir die Frage nicht. Habt die Worte und Gedanken so gut es geht im Griff und dann, und jetzt kommt der Lichtblick, dann pflegst du das Miteinander, von dem du selber profitierst. Als nächstes ein Bereich der Taten, die vor allem ins Private des anderen eindringen. Wer ein Dieb war, der soll nicht mehr stehlen, sondern soll fleißig mit seinen Händen das Gute tun, damit er noch etwas an diejenigen weitergeben kann, die etwas brauchen. Nicht ein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur eins, das gut dazu ist, dass jemand aufgebaut wird, der es nötig hat, damit es dem Empfänger zur Gnade wird. Macht den Heiligen Geist Gottes nicht traurig, mit dem ihr, und jetzt kommt das von vorhin, versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ja, spannungsreicher Text. Ich fange wieder vorne an. Wer ein Dieb war. Nicht stehlen ist klar. Hier ist der stoffliche Eingriff, der dingliche Eingriff in die Privatsphäre des anderen das Thema. Hier ist aber nicht nur das Gebot im Blick, du sollst nicht stehlen. Ja, genauso wie in Vers 29 nicht nur das Gebot im Raum steht, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, also du sollst nichts Falsches erzählen. Es geht weiter. Er spannt den Bogen weiter. Es wird in den Blick genommen, der andere und dessen Defizit, wo er was braucht. Ja, der Dieb stiehlt, weil er meint, es fehlt ihm was. Damit aufzuhören ist noch nicht genug, sagt er. Sondern guck mal, lenk mal deinen Blick weg von deinem eigenen Defizit auf das Defizit des anderen. Wo braucht der andere was? Und dann wird Gnade draus. Mach ehrliche Arbeit und dann kannst du noch davon weitergeben. Dann wirst du genug haben, um noch abzugeben an die, die etwas brauchen. Ja, es wird genau umgekehrt und weitergeführt. Genauso wie im Vers 29. Zerstörerische Worte, schlechte Worte, wie es hier steht, wirken sich auch aus, wirken sich handfest aus. In die Seele und auch dann weiter in das Körperliche. Wenn wir Kinder kleinreden, dann werden sie klein bleiben. Wenn wir Kindern prophezeien, dass aus ihnen nichts wird, dann wird aus ihnen nichts. Die selbsterfüllende Prophetie nennt man das. Genauso ist es mit Menschen, mit denen ich, die nicht meine Kinder sind. Wir nennen das heute Mobbing. Wenn ich mit anderen Menschen so umgehe, dass ich ihnen schmerzhafte Grenzen setze, indem ich um sie ein Gebäude baue, was sie klein hält oder von mir wegekeln soll, dann geht was kaputt. Stattdessen baut euch auf. Denn das schafft Platz zum Wachsen. Und Wachstum zu schenken und Raum zu schenken für Wachstum, das ist gelebte Gnade. Tut euch gut, baut euch auf, macht euch Mut und helft den anderen bei der Verwandlung hin zu Christus. Helft den anderen dazu, dass sie, wenn sie sich einmal umgezogen haben und den neuen Menschen, dieses Neugewordene, das Neugemachte, was Gott schenkt, einmal angezogen haben, dann helft ihnen, dass sie das auch mit euch gemeinsam umsetzen können. Dass es für alle zur Gnade wird. Helft den anderen bei der Verwandlung hin zu Christus. Alles andere betrübt den Geist Gottes. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu übersetzen. Es beleidigt ihn. Es kränkt ihn. Es macht ihn traurig. Und wenn ich denke, also was ist das? Das möchte ich noch ein bisschen nachvollziehen. Der Geist Gottes ist eine Versiegelung. Man sagt, bei der Taufe, beim Bekenntnis zu Gott, bei der Lebensübergabe werden wir versiegelt. Ein Siegel ist ein ganz fester Hinweis darauf, wem das Versiegelte gehört. Es ist ein Besitzsiegel. Ich gehöre Christus. Ich gehöre Gott. Wir sind versiegelt. Wir sind Gottes Eigentum. Und dieses Siegel, das verbirgt unsere Erlösung. Ja? Das ist mein Kind, das ist mein Eigentum, das habe ich erlöst, du bist mein. Punkt. Wenn wir jetzt bewusste Schritte tun und das Siegel ankratzen, könnte man sagen, dann ist das natürlich eine Enttäuschung für den, der das Siegel macht. Ja? Also das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass das eine Enttäuschung ist für den Geist. So, ja? Aber jetzt will ich nochmal ganz, ganz bewusst hier zu Ende denken. Diese Enttäuschung des Geistes, dieses Betrüben des Geistes, das meine ich nicht billig. Das ist keine Kindergarten-Emotionalität, von der ich hier spreche. Also wenn du das jetzt machst, dann ist der Herr Jesus aber traurig. Leute, das ist geistlicher Missbrauch. Das ist die Knebelung des Gewissens und es ist die Unterdrückung des Gläubigen. Es ist die Unterdrückung eines Christen unter den anderen. Nein, es geht hier um das Geschenk einer Versiegelung. Und es geht zugleich um die Verantwortung, die damit einhergeht. Es ist ein Geschenk, übrigens eins, zu dem ich Ja sage, dass ich annehme, mich darüber freue und es entgegennehme und weiß, wem ich gehöre, dem lebendigen Gott. Und es ist damit eine Verantwortung verbunden für dieses Dasein, dieses neue Kleid, das wir angezogen haben. Denn Gott ist es mit unserer Rettung sehr, sehr ernst. Er ruft uns zum Glauben und wir antworten, ich bin dein, ich gehöre dir. Und dann beginnt ein Weg nach der Taufe. Und das müssen wir, wenn wir diesen Text ernst nehmen wollen, auch ernst nehmen. Es ist ein Weg, auf dem wir einüben, diesem neuen Kleid zu entsprechen. Also immer ruhig mit den jungen Pferden und freut euch über dieses neue Kleid und dann geht Schritt für Schritt diesem Kleid entsprechend auf dem Weg Jesu. Ja, in der Taufe ziehen wir dieses neue Leben an und dann vollziehen wir dieses Umziehen, was wir einmal gemacht haben, Tag für Tag neu nach. Das müssen wir üben, bis wir am Ende irgendwann angekommen sind. Aber seid getrost, ihr werdet immer nur üben können bis zum Ende. werdet nicht fertig damit. Das ist für mich ein Trost, zu wissen, ich bin auch nur einer, der aber gerne unterwegs ist. So viel dazu. Ich komme zum dritten Bereich, der Bereich der Laster und Tugenden. Es ist immer für mich auch ein bisschen schwierig, sowas zu lesen und zu hören, aber ich mache es trotzdem. Erstmal die Laster. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästern soll mitsamt aller Bosheit von euch weggetan sein. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also hier landet er im großen Bogen, nennt einige Dinge, die ihm wichtig sind, die er für grundsätzlich hält, und fasst dann nochmal im Lasterkatalog zusammen, das lasst einfach sein. Und sagt dann, vielmehr macht es anders, macht es so. Und die große Begründung, nachdem dem Teufel kein Raum gegeben wird, sondern wir sollen von Herzen darauf achten, was dem Geist Gottes und diesem Geschenk der Versiegelung entspricht, bis hin zu Christus hat euch vergeben. Das steht fest. Das ist ein dauerhaftes Geschehen, was immer wieder gilt. Und dabei haltet euch fest und da landet und daran orientiert euch, wenn ihr jetzt zurückblättert und lest, was ich gerade geschrieben habe. Geht davon aus und tut das freudig. Alles, was wir Gutes tun sollen, wird begründet damit, dass wir unter dieser großen Gnade der Vergebung stehen. Ich komme zum Abschluss. Was wir gehört haben, das sollen wir einüben. Sei bewusst zu Gott hin unterwegs. Mach Schritte, werde jeden Tag neu bewusst, was dieses neue Kleid ist und fang jeden Tag neu an, dich daran zu orientieren. Dieser Text enthält eine sehr, sehr gute Botschaft. Ja? Wir könnten das so lesen, zu sagen, okay, wir hatten Christ zu sein, also nicht so und nicht so und nicht so und nicht so. Und dann könnte man den Rest vergessen. Das möchte ich nicht. Dieser Text enthält eine sehr, sehr gute Botschaft, in der zwei Herzen Gottes schlagen. Und man nennt das im Fachjargon Zuspruch und Anspruch. Zwei Herzen Gottes schlagen in diesem Text. Ein Anspruch Gottes. Gottes Geist, der uns versiegelt, ist nicht der rosafarbene, flauschige Untergrund deines Lebens. Ich sage das nochmal. Der Geist Gottes ist nicht der rosafarbene, flauschige Untergrund deines Lebens. Gottes Wirken rettet und erneuert dich voller Liebe und bitter Ernst. Es ist ihm ganz ernst mit dir. Und ganz zugleich und seltsam vermischt ist es mit dem Zuspruch an der Stelle. In diese tiefe und ernsthafte Liebe zu dir sind wir alle eingeschlossen, bist du eingeschlossen. Und die haben wir in der Taufe angezogen und wir können an dieser Liebe aber nie nur einfach teilhaben. Ich lege mich auf den warmen Teppich und freue mich drüber. Daran können wir nie nur teilhaben, sondern wir haben dieses neue Kleid, haben wir nur, wenn wir davon auch teilgeben. Das gehört zusammen. Das ist immer nur ein Miteinander. Das neue Gewand gibt es nur für mich und für andere. Anders ist das Neuwerden und das Auferstehen und das Gerettetsein nicht zu haben. Wer glaubt und getauft ist, der steckt ganz schön tief drin in der Geschwisterschaft. Das Neuwerden gibt es, Gott sei Dank, aber auch immer ganz unabhängig von meinen Altlasten. Was ich an Lasterkatalog mitbringe, das soll kein Gewicht haben am neuen Kleid. Das hängt nicht daran, ob ich das kriege oder nicht. Das ist ein Geschenk, das bleibt es auch. Wie hat also ein Christ zu sein? Ich finde, mutig mit allem Grund, frei mit allem Grund und freudig mit allem Grund. Und vor allem hat ein Christ Schritt für Schritt auf dem Weg hin zu Gott zu sein. Ja, ich will es gar nicht mehr so scharf denken. Er macht uns immer wieder neu und hört damit nicht auf. Und dann sind wir untereinander gesegnet. Und so sind wir ein Licht. Amen.